So, wir sind unserer Zeit voraus,
Ja.
immer noch. Und von daher, wenn ihr das jetzt hört und wir über Sachen sprechen, die schon 2 Wochen her sind,
Das,
einfach
nee, eine Woche.
eine Woche her sind,
Ja. Aber wir nehmen quasi heute die Folge für nächste Woche auf.
wir sind nicht senil geworden, aber wir müssen, wie das gute Content Creator machen, vorproduzieren.
Ja, einfach mal vorproduzieren.
Immer, immer ein bisschen Content auf Halde haben. So, es ist Ostern.
Der Papst ist gestorben.
Der Papst ist gestorben. Also gestern habe ich noch diese Ansprache, die er da immer hält, also die er nicht gehalten hat dieses Jahr, weil er schon so krank ist, war gesehen. Und dann haben wir noch gesagt, ich saß mit meiner Frau auf dem Sofa und sie sagte zu mir, ah, der sieht aber nicht gut aus. Und ja, was soll das jetzt bedeuten? Hat sie was geahnt? Man weiß es nicht.
Ist sie drin verstrickt? Man weiß es
Verdächtig ist
nicht.
natürlich, JD Vance war einen Tag vorher da und hat ihn getroffen.
Okay, crazy.
Da könnte man jetzt Verschwörungstheorien draus basteln.
Das stimmt.
Ja.
Was ist noch passiert?
Dann lief natürlich gestern das Leben des Brian. Habe ich brav geguckt.
Okay.
Muss man an Ostern. Ja.
Ich war leider nicht da. Ich war leider in Köln und habe unsere Mannschaft zum Sieg geschrien.
Ja, du so sehr erfolgreich.
Ja, 2 Spiele, 2 Siege.
Ja.
Das war sehr gut.
Das kennt man in Dortmund nicht.
Nein. Auch bei München nicht.
Nee.
Also insofern, nee, war ein cooles Wochenende. Was gab es noch? Tanzverbot.
Ja. Wieder so ein Thema, wo wir schon ein paar Mal gesagt haben, ach, das ist irgendwie was, was eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehört, finde ich so. Ich verstehe, ich meine, als Content Creator musst du ja so eine gewisse Veranlagung haben, auch Bock drauf zu haben, so Sachen nach außen zu tragen, die andere vielleicht gar nicht wissen wollen oder so. Und ich verstehe es auch irgendwo, aber es ist wieder so ein bisschen so ein, weiß nicht, so ein unangenehmes Ding irgendwie.
Ja, und vor allen Dingen sagt der eine jetzt so, der andere sagt so, jetzt warten wir
Na
noch ab, was
klar.
sie sagt, und dann wissen wir endlich die Wahrheit. Nein, wissen wir natürlich nicht. Weil die Aussagen wieder unterschiedlicher nicht sein können. Und ja, jetzt stehen wir wieder da und wissen nicht, was sollen wir glauben.
Nee.
Ja.
Da müsste mal von der Bunten jemand vielleicht nachfragen oder so. Die kriegen das
Ja.
immer raus.
Bunte oder
Das neue Blatt.
ja, oder InStyle, InTouch, Promi Flash, da gibt es so viele. Ja. Aber was sonst passiert, eigentlich sonst nichts, ne?
Also, ja, es sind bestimmt Dinge passiert, die uns jetzt aber gerade nicht einfallen. Wie immer.
Wie immer, wenn wir alten, senilen Leute am Start sind.
Ja, das nützt halt nichts. Ja.
Würde ich sagen, wenn nichts passiert ist, starten wir einfach mal rein ins Jahr
Dann sorgen wir
2001.
dafür, dass was passiert.
Genau, 2001, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen.
Ja.
Ja.
Es wird es gibt ein sehr, sehr tiefgreifendes Ereignis aus diesem Jahr, was, schätze ich mal, auch vorkommen wird.
Deine Tochter wurde geboren.
Nee, das ist
Also.
noch ein bisschen hin, von da aus gesehen.
Okay. In 2001 sind so einige Sachen passiert.
Ja, lass mal schauen.
Ja, wir schauen mal rein, ne? 2001 war natürlich durch die Terroranschläge vom 11. September geprägt, die wie kaum ein anderes Ereignis die Gegenwart ein ganzes Jahrtausend maßgeblich beeinflusst haben. Da hilft es auch ein wenig, dass der blutrote Storchschnabel zur Blume des Jahres wurde und die bayerische Landgans zum Haustier des Jahres. Denn zum Wort des Jahres wurde völlig folgerichtig 11. September und Gotteskrieger zum Unwort des Jahres. Am 11. September 2001 veränderte sich die Welt schlagartig. Zwei entführte Passagierflugzeuge rasten in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York. Ein drittes schlug ins Pentagon ein, ein viertes stürzte in Pennsylvania ab. Rund 3000 Menschen verloren ihr Leben, ein beispielloser Terroranschlag auf amerikanischem Boden. Die Bilder der einstürzenden Türme wurden global zum Sinnbild für Verletzbarkeit in einer als sicher geglaubten Welt. Schnell wurde das Terrornetz Al-Qaida unter Osama bin Laden verantwortlich gemacht. Die Anschläge führten zum War on Terror, dem Einsatz in Afghanistan und weitreichenden Sicherheitsgesetzen weltweit. Auch die Popkultur reagierte. Songs, Texte wurden verändert, Filmstarts verschoben und in Serien The West Wing oder 24 wurde das Thema zeitnah verarbeitet. Ja, das war krass.
Weißt du, was du da gemacht hast?
Ja, ich habe gearbeitet und ich weiß sogar, woran wir gearbeitet haben. Ich habe da in so einer Entwicklerfirma gearbeitet und wir haben an Online-Spielen für die Bild-Zeitung gearbeitet. Und wir hatten dann ein Meeting mit denen bei uns im Büro. Dann, als es passierte, sofort alle aufgehört und sind in den riesigen Konferenzraum gesetzt, Fernseher angemacht und dann die ganze Zeit das geguckt. Also die ganzen Berichterstattung und so.
Mhm.
Das war krass.
Ja, war bei mir so ähnlich. Ich habe damals in einer Agentur gearbeitet und irgendwer hat dann den Fernseher angemacht und die ganze Agentur stand halt um diesen Fernseher herum und hat das live geguckt, weiß ich nicht, CNN oder wo das halt übertragen wurde. 2001, ist mittlerweile auch schon wieder so lange her und wie das in dem Text schon beschrieben wurde, es hat halt krass viel geändert, ne? Die ganzen Kriege, die danach kamen, die darauf basierten, irgendwelche Terroranschläge, schon verrückt irgendwie.
Vor allen Dingen hat es mit uns gesellschaftlich auch quasi, glaube ich, maßgeblich ich glaube, das ist auch zu einer der Ursprünge für den aufkeimenden, wie heißt das, wenn Polizisten dich aufgrund deiner Rasse, deines Aussehens oder sonst irgendwas kontrollieren, ohne
Profiling müssen.
Wie heißt das?
Profiling?
Nee, Profiling ist ja nicht, sondern also Polizisten dürfen dich ja nicht aufgrund deiner Rasse, deines Aussehens oder sonst irgendwas einfach kontrollieren. Sondern sie müssen ja so einen begründeten Verdacht haben, so wie ich das glaube, ist das richtig. Und ich glaube, dass diese Anschläge gerade in der Gesellschaft ganz klar das Ganze richtig befeuert haben. Also ich weiß, dass quasi gerade hier in Deutschland eigentlich wie jetzt auch, sofort das Thema Moscheen, dies, das und ja, also das muss alles kontrolliert werden und so weiter und so weiter. Das kam richtig krass hoch und das haben wir jetzt ja auch gerade wieder ganz extrem. Also auch gerade vor der Wahl hatten wir das ganz extrem. Aber ich glaube, es hat die Gesellschaft und die Weltordnung komplett auf den Kopf gestellt.
Ja, mit Sicherheit. Und das hat aber, also jetzt gerade hier in Deutschland, glaube ich, auch nicht zuletzt damit zu tun, dass ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele, 6 oder so, der Attentäter
in Hamburg
die ganze Zeit Deutschland gelebt haben und so, ne? Also,
ja.
Ich glaube, dass das, also hat einfach niemand hier erwartet, als das rausgekommen ist, glaube ich, war das für sehr viele Leute eine riesengroße Überraschung, ist fast zu nett gesagt, aber und deswegen hat es vielleicht dann auch zu so einer starken Gegenbewegung geführt.
Ja, aber es war ja auch krass. Also ich meine, man darf halt nicht vergessen, es war die fucking USA. Es war nicht, also weißt du so, die waren ja damals, das war ja noch weit vor Trump und so, da waren sie ja so die mächtigste Nation der Welt. So, und wenn irgendwo Stress war, wer wurde gerufen? Die Amis. Wer hat es geregelt? Die Amis haben es geregelt. So.
Ja, oder sie wurden nicht gerufen.
Oder sie wurden nicht gerufen, haben es aber trotzdem geregelt.
Ja.
So, und das quasi ich fand das doppelt krass irgendwie, dass du wirklich so, das ist gerade in Amerika passiert, wo man eigentlich gedacht hat, so, okay, in Amerika, da passiert sowas nicht.
Na, ja, also gut, jetzt, ich glaube, mittlerweile ist das alles so ein bisschen abgeflaut, aber es gab ja noch Jahre später auch diese wilde Verschwörungstheorien von wegen Inside-Job und das war eigentlich gar nicht so. Die Amerikaner haben das selber initiiert, um eine Begründung für diese Kriege zu haben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich fand das immer Schwachsinn. Ich war eine ganze Zeit lang ziemlich obsessed. So, man kann sich ja auch immer noch irgendwie auf YouTube die Live, also es gibt sozusagen Aufnahmen von dem Live-CNN-Programm von damals und es gibt auch irgendwie so ein super aufwendig gemachtes Video, wo teilweise sekundengenau so Zeitabläufe, also auch Funksprüche zum Beispiel von meinetwegen der Flugsicherung oder wie die Flugsicherung in Boston dann bei American Airlines anruft, ne? Und diese ganzen Gespräche wurden halt aufgezeichnet und wie die dann nachfragen, so ja, wir haben hier die und die Meldung und bla bla bla. Ich habe da so eine ganze Zeit lang, ich mir das sehr im Detail so reingezogen. Aber ich habe nie daran, also weiß nicht, ich habe nie daran geglaubt, dass das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dass die Amerikaner jetzt irgendwie selber das World Trade Center in Luft gesprengt haben oder so.
Ja, aber es ist, was ich ganz interessant finde, ist, dass das irgendwie bei allem, was in Amerika passiert, irgendwo immer so, ja, das waren die selbst, ja, das waren die selbst, ja, das waren die selbst, so. Als wenn die so ein Händchen dafür hätten. Fing ja damals schon an bei Kennedy-Attentat, dann Trump-Attentat, ja, es war selbst und so weiter. Also die Leute sind immer relativ schnell dabei, quasi das zu ja, da in diese Richtung rein interpretieren. Naja. Gehen wir zu positiven Dingen hoffentlich jetzt in 2001. Ja, hier, am 23. Oktober 2001 stellte Apple den ersten iPod vor. Ein kleiner weißer MP3-Player, der 1000 Songs in deiner Tasche versprach. Mit seinem Click-Wheel und dem schlichten Design wurde er schnell zum Kultobjekt. Endlich konnte man Musik mobil hören, ohne stapelweise CDs schleppen zu müssen. Der iPod veränderte nicht nur die Musikindustrie, sondern auch das Image von Apple. Vom Computerhersteller zu Lifestyle-Marke. Das fand ich auch geil. Den iPod Mini fand ich richtig geil. Ich fand das so toll, mit diesem Rad zu klicken. Das fand ich richtig gut.
Ja, und man muss wirklich sagen, dass ich war ja nie Apple-Fan oder ich war nie jetzt großer Benutzer von Apple-Produkten. Und ich habe dann bewusst auch mal, es gab von Sony so MP3-Player, die habe ich mir dann gekauft, weil ich damals auch so Sony Minidisc irgendwie, also ich fand generell Sony als Audiomarke damals irgendwie geil. Aber man muss wirklich sagen, keiner dieser Player war so geil wie der iPod. Auch in dem Zusammenspiel mit iTunes damals. Das war einfach schon eine richtig geile Lösung, muss man sagen.
Hat Apple mal so richtig einen rausgehauen, ne?
Ja. Ja, also muss man wirklich sagen, es war technisch, diese ganze Synchronisation und so weiter, es war einfach geil gelöst. Kann man nicht sagen. Ich fand den also ja, iPod Mini, ja, den hatte ich auch. Und dann gab es ja noch den iPod Nano, den fand ich aber immer kacke, weil der kein Display hatte. Weil da habe ich immer nicht, den haben die so zum Joggen oder so.
Ja, genau.
Aber das fand ich irgendwie immer dumm, weil ich bin nicht joggen gegangen. Und das habe ich grundsätzlich abgelehnt.
Ich glaube, du warst aber auch da nicht Zielgruppe.
Nee, und dann halt ohne Display war halt kacke. Aber iPod schon.
iPod cool. Fand ich cool. Ich fand es lustig, weil Microsoft hat dann ja gesagt so, okay Leute, ihr wollt den iPod, kein Thema, wir machen den Zoom.
Ja, ja.
Dann haben sie Zoom rausgebracht, gleich eigenes Audioformat. Also mussten sie gegen MP3 auf der einen Seite und gegen das Apple-Format haben sie gedacht so, ja, ist geil, komm, wir machen jetzt was, das wird sich durchsetzen. Nee, hat's nicht. Zoom war so
ja.
Pain. Zoom war wirklich schlimm. Da war alles schlimm dran.
Ja, man muss ja sagen, ne, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Also wir sind ja beide, glaube ich, jetzt auch durchaus zumindest in Teilen Microsoft und Windows Fans und ja auch Benutzer. Aber sie haben halt schon auch viele Sachen verkackt und das war definitiv eins der Best-of verkacktesten Produkte oder wie auch immer, Produktlinien, keine Ahnung, ever, ihr ganzer Versuch da, das muss
ja, das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm.
Und aber da merkt man halt auch wieder, also gut abgesehen dann von der wahrscheinlich technisch einfach nicht so geil gelösten Sachen, der Versuch, sowas dann nachzubauen, wenn Apple das halt irgendwie einmal geil gemacht hat, das geht halt einfach nicht so von jetzt auf gleich. Also in das, was Apple da hingebaut hat mit iTunes und dem iPod, also das war schon eine Meisterleistung, das konntest du halt auch einfach nicht so easy kopieren.
Ja, aber ich glaube, dass das Problem viel tiefer gehender war, weil ich glaube, dass bei Microsoft die Leute wirklich gedacht haben, dass die Leute, die Windows benutzen, auch Microsoft cool fanden. Und das war halt ein Irrtum, sondern du hattest einfach keine Wahl. Du konntest ja nur iOS oder Linux. Dafür brauchtest du aber ein abgeschlossenes Studium in IT oder Windows benutzen. Hm. Und sie haben gedacht so, oh geil, eigentlich sind das alles unsere Fans, weil sonst würden sie ja nicht Windows benutzen. Doch, es gab keine Alternative. Und das haben sie, glaube ich, so ein bisschen miteinander verwechselt und haben dann gedacht so, ja okay, komm, wenn wir so viele Fans haben, dann können wir auch eigentlich, die werden unser Produkt kaufen, weil das ist die beste Schnittstelle zu Windows. Nee, war es alles nicht. Das war alles scheiße.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt. Wobei bei mir jetzt zum Beispiel dieser Markengedanke oder ne, weil ich sonst einfach keinen Bezug zu Apple hatte, also umgekehrt hat das jetzt keine Rolle gespielt. Ich fand halt wirklich einfach das Produkt und die Lösung geil. Aber ich glaube, du hast recht, umgekehrt haben die gedacht, ne, einer, der jetzt irgendwie gerade sich letzte Woche Windows 2000 installiert hat, der wird ja wohl auch generell Fan von unseren anderen Produkten sein, aber nee, das
Trugschluss.
Das haben sie halt nicht hingekriegt.
Ja. Und das ist halt, und das ging ihnen ja bei ganz vielen Dingen so. Das war die Zoom oder der Zoom, das klappte bei bei den Telefonen, als sie gesagt haben, hier Nokia, wobei die Telefone echt geil waren, aber die Welt war einfach noch nicht so weit für so ein krasses Telefon. Und ja, bei der Konsole auch. Naja. Aber trotzdem haben sie auch in 2001 was richtig Krasses gemacht. Am 25. Oktober 2001 veröffentlichte Microsoft Windows XP, das erste Betriebssystem für Privatnutzer, das auf stabilerem NT-Architektur basiert. Damit verabschiedet man sich endgültig von der instabilen Windows 95-98-Ära. XP kombinierte Benutzerfreundlichkeit mit stabiler Technik und dem Bildschirmhintergrund mit der grünen Wiese und blauen Himmel und wurde zu einem der bekanntesten Bilder der Welt. Windows XP war so beliebt, dass es selbst Jahre nach dem offiziellen Support Ende noch auf Millionen Rechnern lief. Kein Wunder, denn für viele war XP das erste Betriebssystem, das sich wirklich rund anfühlte. Und warum Windows Vista keine wirkliche Alternative für die meisten war, erfahren wir ja auch schon bald. Ja, Windows XP. Das war krass.
Ja, wer erinnert sich nicht, ne? Also, keine Ahnung. Ich bin nie tief genug in die technischen Finessen von Windows eingestiegen, um da wirklich einen Unterschied zu merken. Also für mich war das immer alles gleich.
Nee, du hast schon, also man hat schon Unterschiede gemerkt. Vor allen Dingen, wo es sich ganz also besonders deutlich gemacht hat, war die Sicherheit, die Sicherheit auf der einen Seite und die Stabilität auf der anderen Seite. Windows 95 war halt lange nicht so anfällig, Windows 98 war lange nicht so anfällig für durch Benutzer verursachte Softwarefehler, weil du irgendwas Falsches angeklickt hast, weil du gedacht hast, okay, es ist voll geil, ich räume mal das System auf, upsi, hast du was gelöscht, musst du das System neu aufsetzen, es war halt wesentlich schneller. Die Oberfläche war halt unfassbar schnell im Vergleich zu den Vorgängern.
Ja, also ja, mit Sicherheit.
Und wir haben ja damals ich habe ja damals für Microsoft gearbeitet als Agentur und dadurch haben wir das halt noch, ich glaube, noch viel intensiver so alles mitgekriegt, weil wir halt auch wussten, was das konnte und so weiter. Vielleicht ist auch das meine Begeisterung, ist das der Grund für meine Begeisterung, warum ich gedacht habe, so ja, krass.
Ja, nein, also klar. War halt
voll nervig, weil du musstest Windows NT eigentlich, wenn du stabilen Rechner haben wolltest, mit dem du arbeiten willst, musstest du Windows NT nehmen. Wenn du aber Games und so spielen wolltest, konntest du das auf NT nicht. Das war richtig, richtig, richtig Arsch. So, also musstest du auf Windows 95 gehen. Und da war aber Stabilität und so leider nicht gegeben.
Ja.
Naja. Das gute alte Windows 98. Das war doch auch das mit Start Me Up, oder war das 95?
Ich glaube, ich bin der Meinung, das hatten wir in einer der vorigen Folgen
schon. Stimmt,
also es müsste eigentlich eine frühere Version gewesen sein.
Hast du recht. 2001 war wirklich das Jahr der Flugzeugabstürze, ob durch Absicht oder durch ein Unglück wie hier. Am 25. August starb Aaliyah, R&B-Sängerin und aufstrebender Superstar mit nur 22 Jahren. Sie war gerade von einem Videodreh auf den Bahamas zurückgekehrt, als ihr überladenes Flugzeug kurz nach dem Start abstürzte. Aaliyah galt als Ausnahmetalent und war gerade dabei, auch als Schauspielerin durchzustarten. Und man soll nicht schlecht über die Toten reden, aber als Sängerin war sie deutlich besser als in ihrer Rolle als Königin der Verdammten. Nur 3 Monate später, am 24. November, kam Melanie Thornton, Ex-Stimme von La Bouche, bei einem Flugzeugabsturz bei Zürich ums Leben. Sie war gerade auf Promotour für ihren Weihnachtssong Wonderful Dream, Holidays Are Coming, der dadurch zu einer traurigen Angelegenheit wurde.
Ja, ist bis heute, glaube ich, so einer der beliebtesten Weihnachtshits. Ja, ja. Also wenn der anfängt im Radio zu laufen, dann weißt du immer...
Dann weißt du, jetzt ist es zu spät.
Das ist nur noch ein halbes Jahr bis...
Nicht ganz so nervig.
Ja. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe, also obwohl ich damals sehr viel immer noch so Hip-Hop und R&B und so weiter gehört habe, hatte ich Aaliyah bis zu diesem Flugzeugabsturz nie so richtig... auf dem Zettel und ich, also sie gilt ja halt so, ne, wie das da jetzt auch beschrieben wurde, so als das super Talent, was dann halt dadurch so durch diesen Absturz ja quasi der Welt entrissen wurde, so. Ach, weiß ich nicht. Ich, so diese, auch was sie so musikalisch gemacht hat, fand ich jetzt nie so cool. Gibt 2, 3 geile Songs von ihr, aber.
Ich fand die immer cool. Ich fand die vor allen Dingen in den Filmen, also Königin der Verdammten fand ich nicht cool, aber ich mochte sie halt in, oh, wie heißt der, mit DMX und Jet Li. Das war, glaube ich, ihr erster großer Film. Der war richtig geil. Der war richtig gut. Da hat sie auch den Titelsong und so gespielt. Das war auch der Song, mit dem sie dann halt richtig groß geworden ist. Ich mochte
ja, die. Die war doch ein paar Jahre vorher oder
auch war mit die irgendwie zugange.
Ich dachte mit R. Kelly war die irgendwie zusammen.
Nee, ich glaube Jay-Z. Ich bin mir aber, ich muss es sagen, ich bin mir nicht sicher.
Ja, wir wollen keine, nicht, dass wir noch.
Nicht, dass hier, wir in Knast kommen.
Also nicht, dass wir noch verklagt werden. Ja.
Nee, aber ja, mit einem von den beiden auf jeden Fall.
Es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass sie mit beiden was hatte.
Das stimmt. Und P. Diddy war auch dabei. Wahrscheinlich.
Ja, nee, das sage ich jetzt
nicht. Da ist jetzt irgendwann der Prozess, ne? Glaube ich, im Mai ist
ja, jetzt müsste irgendwann losgehen.
Mhm. Die gute, ja. P. Diddy.
Den
finde ich zum Beispiel einer der überschätztesten Künstler. Also ich glaube, der war ein guter Produzent, aber als Künstler fand ich den jetzt nicht so geil.
Ja, ich habe jetzt gerade nicht so ganz vor Augen, was, also hat er seine eigenen Songs, hat er die alle selber auch geschrieben und produziert?
Das
und so?
Weiß ich nicht.
Also, weil man muss sagen, es gibt schon geile R. Kelly Songs, finde ich.
Aber wieso R. Kelly? Ich rede von P. Diddy.
Ach so, sorry, ich bin immer noch bei. Ich bin,
schön, dass du mir nicht zuhörst, aber es ist okay. Es ist ein Podcast, da geht das.
Ich bin immer noch bei R. Kelly, weil der war doch mit Aaliyah zusammen. Ach, P. Diddy. Ja, du hast recht. Ja, also er ist geiler, und ich weiß gar nicht, Produzent, ja, aber auch so, also der hat einfach die richtigen Leute zusammengebracht.
Ja.
So und da mit seinem Label halt dafür gesorgt, dass da irgendwie geile Sachen entstehen. Aber also als Rapper, als eigener Künstler ist er, also ich weiß gar nicht mehr, ob er überschätzt ist, weil ich eigentlich niemanden kenne, der sagt, wow, als Rapper war der richtig geil.
Ja.
Also, ja. Weil das war er definitiv nicht.
Nein.
Nein.
Das definitiv nicht. der gute. Aber da bin ich auch gespannt, was das wird. Man hat ja quasi, also er droht ja mit, er wird alle mitreißen.
Das wäre geil, wenn das so wie bei Dings hier wäre, bei Johnny Depp, wenn die das live streamen würden.
Ah, ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich das trauen.
Naja. Gut, dann müssen wir es abends in den Nachrichten gucken.
Ja, ich glaube auch. So, ungerecht geht es in der Musikwelt weiter. Stan von Eminem und Dido war nur eine einzige Woche auf Platz 1, bevor Miss Jackson von Outkast von ihrem Anspruch auf den Thron Gebrauch machten. Gegen die 6 Wochen für Daylight in Your Eyes von den No Angels hatten die US-Rapper aber keinerlei Chance. Ebenso wenig wie die deutschen Engel gegen Butterfly von Crazy Town. Dann gab es eine Woche Dream On von Depeche Mode, bevor die geballte Girl Power von Atomic Kitten und Wohlgern zuschlug. Weitere Dauergäste in den Charts 2001, There Must Be an Angel, der zweite Knallerhit von No Angels und Only Time von Inya, bevor sie From Sarah With Love langsam das Jahresende einläuteten, an dem sich dann noch I Believe von Broses breit machte. Ja, Inya, ey, ich habe die vorher, vor dem 11. September, habe ich die echt gern gehört, fand ich ganz cool so. Und dann aber wurde jeder Bericht vom 11. September wurde mit Inya oder wie die auch immer heißen mag. Ja. Und damit, dann konnte ich sie nicht mehr hören. Weil ich das so, das war wirklich jeder Fernsehbericht, alles wurde damit quasi, das war richtig krass.
Ja, ich hätte irgendwie gar nicht die No Angels in der Zeit verortet irgendwie, aber Daylight zum Beispiel fand ich richtig geil. Finde ich bis heute einen geilen Popsong.
Ja.
Muss ich sagen. Und Broses? Ja. Okay, die waren zu der Zeit auch noch am Start?
Ja, es waren ja die nächsten. Also Broses, also erst waren ja nur Angels und dann Broses.
Ach so.
Giovanni Zarella war damals.
Ja.
Deine Entdeckung.
Ross Anthony.
Ross Anthony, genau. Die beiden wurden entdeckt. Und die anderen drei, glaube ich, sind irgendwie, ja.
Och, dem dritten geht's ganz gut. Den kenne ich zufällig.
Wem?
Shayhem.
Was macht der jetzt?
Unsere Kinder. Weiß nicht, ob der das will, dass ich hier vor so einem breiten Publikum darüber spreche, aber ich weiß, dass es ihm sehr gut geht und wir kennen uns, weil unsere Kinder zusammen im gleichen Kindergarten waren.
Okay. Hast du mir nie erzählt?
Das so, ist so ein Promi, kennst. Ich bin hier in der Promi-Welt unterwegs. Und, ständig roter Teppich und so.
Okay.
Aber sagen wir mal so, der hat was Bodenständiges aus sich gemacht.
Okay.
Nicht so wie andere aus dem Bereich.
Okay. Ist ja wahrscheinlich jetzt Schmuckhändler.
Uhrenverkäufer.
Ja. Oder Hütchenspieler, man weiß es nicht.
Ja, sonst weiß ich nicht. Also es war Atomic Kitten, ich überlege gerade.
Ja, mochte ich nie. Fand ich
richtig schlimm. Aber die sahen sehr gut aus, oder? Mir ist irgendwie so.
Ja, ich glaube, ja, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich fand den Song halt scheiße, glaube ich.
Aber ich verwechsel die, glaube ich, mit. Ja, den Song fand ich auch nicht geil.
Du
den
find
ich bis heute ultra nervig. Nein. Nee, es gab Spice Girls, es gab die und dann gab es noch eine dritte Band.
Es gab so viele Girlbands.
Ja.
War richtig crazy.
Ja, also musikalisch jetzt okay, würde ich sagen. Also viele Sachen, die so ein bisschen seicht dahin plätschern, die man hören kann, aber auch keine.
Ja, viel lustiger war, dass quasi aus, also wenn es damals schon Memes gegeben hätte, dann wäre Detlef die Soße sicherlich der heutige Manuelsen.
Naja, das kann sein. Aber der Witz ist, dass er ja jetzt auch, also kein großes, aber ein kleines Comeback auf Social Media hat. Also er macht ja auch sehr konsequent TikTok und ab und zu ploppt er ja nochmal irgendwo auf, zumindest in meiner Timeline.
Der hat mich mal angeschrieben, ob er mich nicht coachen will.
Eher dich?
Ja, ja.
Okay.
Und ob ich nicht meine Mitarbeiter durch ihn coachen lassen will. Wollt ihr ja nochmal einen Tänzer aus dir
machen, oder?
Nee, der macht so ein Personal Coaching. So für Lebensverbesserungscoaching macht er.
Ah, okay.
Ja, läuft bei ihm einfach. So, 2001 kam es zu einem Kampf der Kinotitanen. Sowohl der Herr der Ringe, die Gefährten, als auch Harry Potter auf der Stein und der Stein der Weisen wollten beide natürlich in rechtmäßig zustehenden Spitzenpositionen. Doch es kann nur einen geben und der ist klein, hat eine Brille und einen Zauberstab. 12,5 Millionen Zuschauer wollten Harry Potter sehen, während nur 11,8 Millionen mit den Gefährten Richtung Schicksalsberg aufbrechen wollten. Da reicht es für den erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten nur für Platz 3, denn der Schuh des Manitou hatte rund 100.000 Zuschauer mehr gebraucht, um Herr der Ringe zu überholen. So reicht es trotz 11,7 Millionen Besuchern nur für Platz 3. Ja, Herr der Ringe war trotzdem geiler als alle anderen Filme. Ich finde, ja, das einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, Herr der Ringe, der ersten Teil.
Und hey, das Ding ist, ne, wenn du heutzutage jemandem von Warner oder Universal diese Zuschauerzahlen vorliest, da brechen die Tränen aus.
Ja, heulen die richtig.
Also, weil so viel Leute gehen insgesamt im Jahr nicht ins Kino mehr heutzutage.
Ja, das ist richtig krass.
Aber ich muss auch sagen, der Herr der Ringe, ey, das war damals für mich, ich weiß auch nicht, das war so krass, dieser Film. Ich war so geflasht von, also als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe und ich habe ihn mehrmals gesehen. Wirklich. Ja,
was ich krass fand an dem Film war, also ich habe das Buch, sowohl Der Hobbit als auch Herr der Ringe, habe ich bestimmt 3 oder 4 Mal gesehen, gelesen, weil ich die so cool fand. Und Herr der Ringe ist einer der wenigen Filme, wo mich nichts an den Figuren stört. Also, weil du hast ja, wenn du, jetzt hast du nicht gelesen früher, aber wenn man ein Buch gelesen hat, dann hast du ja deine eigenen Vorstellungen, wie die Leute aussehen. So,
und der Hobbit habe ich übrigens mal gelesen, okay. Aber ich kann mich, da war ich tatsächlich, also da war ich, weiß ich nicht, 14 oder so, ich kann mich nicht dran erinnern.
Ja, auf jeden Fall war das bei Herr der Ringe so, dass ich unfassbar Angst hatte, ins Kino zu gehen. Weil ich Angst hatte, dass ich enttäuscht werde, dass die Figuren nicht so aussehen wie meine Figuren in meinem Kopf.
Du hattest Angst, dass der Film so wird wie das letzte der Dalek-Spiel.
So ungefähr, genau, exakt das. Exakt das. Und deswegen, aber die haben es echt geschafft, das so cool zu machen, dass das echt lief. Fand ich geil.
Ja. Also, und ich meine auch die beiden anderen Teile, die danach noch kamen. Ich muss sagen, dass ich, der Hobbit habe ich dann nicht mehr so gefühlt irgendwie. Aber ich finde die Herr-der-Ringe-Trilogie, ist auf jeden Fall.
Ich glaube, beim Hobbit ist es so, das Problem war, dass sie einen Dreiteiler draus machen wollten. Hätten sie den Film in 2 Teilen gemacht, wären 2 richtig geile Filme gewesen. Aber dadurch, dass sie den dritten, den kannst du, den in der Mitte, den kannst du ja komplett vergessen. Der ist ja so, also das ist ja hauptsächlich in dem Elbendorf und so, das ist alles Quatsch. Aber der erste und den dritten Teil fand ich cool.
Ja, also ich fand die jetzt auch nicht schlecht, aber so, ne? Naja, gut. Ja, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Harry Potter gar nicht. Also ich habe nie einen Harry Potter Film von vorne bis hinten gesehen. Und
Gucken das immer zu Weihnachten. Also im Dezember gucken wir sowohl alle Harry Potter Filme als auch alle Herr der Ringe Filme. Als auch alle Star Wars Filme. Das heißt, wir gucken eigentlich nur Fernsehen im Dezember.
Ich wollte gerade sagen.
Nee, aber also Herr der Ringe ist Pflicht und Harry Potter ist auch Pflicht.
Ja. Ich überlege gerade, bei welchem das war. Da, ich glaube, als der zweite Herr der Ringe rauskam, da gab es so ein Special im Kino. Oder wo haben sie dann den ersten nochmal gezeigt und dann direkt im Anschluss hat man dann halt den zweiten Teil geguckt. Das war auch. Und der Schuh des Manitou finde ich auch super witzig. Also geiler Film, einfach. Bully Herbig, also finde ich sowieso irgendwie cool. Jetzt mit diesen ganzen Sachen, die er jetzt aktuell macht, hier so mit Last One Laughing und so, das fühle ich gar nicht. Ja,
die neue Staffel ist leider echt scheiße.
Ja, aber ich habe es von Anfang an nicht gefühlt, weil ich immer, es ist einfach zugestellt für mich. Also
ich fand die letzten Staffeln fand ich fast alle cool. Weil sie es aber auch echt immer geschafft haben, geile Leute da drin zu haben. Fand ich zumindest, ne? So Kurt Krömer oder wie heißt
Teddy
der?
Teddy auch.
Ja, Teddy oder hier der mit der Mütze, Thorsten Sträter und so. Also echt cool, Olaf Schubert, also die mag ich alle. So, aber die in der letzten, in der jetzigen Staffel, Riccardo Simonetti, dann Jürgen Vogel, Giovanni Zarella.
Ja, es ist nur noch
Hazel Brugger.
Ja, ich weiß nicht.
Ralf Schmitz. Also es ist halt so.
Keiner von denen ist witzig.
Richtig. Also zumindest nicht absichtlich witzig.
Nee. Nee, ich weiß nicht. Das Format habe ich von Anfang an überhaupt gar nicht gefühlt. Aber ich habe jetzt neulich noch mal bei TikTok ist mir irgendwie durch Zufall sind mir so alte die Bulli-Parade so Outtakes irgendwie reingespült worden. Und ich habe mich schlapp gelacht, ey, weil da waren so geile Sachen dabei, was die sich früher für eine Scheiße ausgedacht haben. Halt auch so Samstagnacht-mäßig. Einfach, ey, so gut. Und so genau da fällt der Schuh des Manitou für mich auch rein. Ich finde den einfach super lustig, den Film.
Am 17. Dezember 2001 war es endlich soweit. Für 20 deutsche Mark gab es das erste Euro-Starter-Kit, in dem 10,23 Euro enthalten waren. Und das jahrelange mühselige Umrechnen von D-Mark in Euro begann. Na, wer weiß den Wechselkurs noch auswendig? 1 Euro, 1,95 D-Mark. Ich habe nie so ein Starter-Kit gekriegt.
Hä?
Nee. Wieso
das nicht?
Hä?
Doch. Ja.
Ich habe es mir auch nie geholt, glaube ich.
Ja, das ist das Ding. Du
also bist das könnte Bank. Das Problem sein. Ja.
Weil du einfach damals schon so viel Kohle hattest, dass du dir gesagt hast, ach.
Ich hatte zu wenig zum Umtauschen.
Ja.
Das ist das Problem.
Nee, doch. Ich habe das war in so einem durchsichtigen Plastiktütchen irgendwie hat man das bekommen. Ja, weiß ich auch nicht. Also man kann, damals war das irgendwie natürlich voll krass, so auf einmal hast du irgendwie neues Geld gehabt, mit neuem Geld bezahlt und so weiter. Aber irgendwie war es dann auch doch erstaunlich reibungslos. So. Weiß nicht. Ich habe jetzt keine besonders krassen Erinnerungen irgendwie daran, dass es so, ich weiß nicht. Also bin da nicht auf große Hindernisse gestoßen.
Naja. Nee, ich auch nicht. Also, ja, man hat irgendwann, wenn es negativ sein musste, dann hat man halt schon, Alter, das kostet so und so viel D-Mark, hat man schon gemacht, aber irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut.
Ja. Ja, das war damals so dieses Ding, ne, ja, mein Gehalt hat sich halbiert und die Preise verdoppelt, so ungefähr.
Ja, ja genau. Das war das Beste.
Aber ja, weiß nicht. Ja.
Naja. Euro-Teuro, ne? Sag ich immer. Am 16. März wird die deutsche Wikipedia gegründet, rund einen Monat nach der generellen Gründung von Wikipedia. Denn natürlich war diese schier unerschöpfliche Wissenquelle zuerst in englischer Sprache an den Start gegangen. Und wie haben die Menschen eigentlich vor Wikipedia überhaupt irgendwas gewusst? Wo haben sie sich bei Streits über Fakten so schnell ihre Argumente hergeholt? Ich benutze kein Wikipedia. Ich finde Wikipedia doof.
Ja, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, aber ich habe ja lange Jahre in PR oder so Kommunikationsagenturen gearbeitet und da war das eine Zeit lang voll das Ding, dass man für Kunden dann Wikipedia-Seiten erstellt hat oder zumindest aufgepimpt hat, weil in der Theorie kann ja jeder dann die Beiträge bearbeiten oder Sachen hinzufügen und die Kunden wollten natürlich immer gerne, dass da ganz interessante Sachen über ihre Produkte stehen und so und das war dann immer voll das Battle mit den Moderatoren, weil dann hat man immer gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen. Es gab aber auch total spezialisierte Agenturen dafür, die dir dann gesagt haben, wie du diese Wikipedia-Seite aufbauen musst und hin und her. Also eine Zeit lang eigentlich so ähnlich wie damals so Blogs, weißt du, so Blog-PR, das war doch auch mal eine Zeit lang voll das Ding, dass man dann ja, weiß ich nicht, in der ganzen Kommunikation auf einmal waren die Blogger alle so wichtig, dann mussten die immer auf irgendwelche Events eingeladen werden und so. Es waren so Trends irgendwie damals. Aber ich selber, also ganz selten mal, dass ich irgendwie auf Wikipedia was nachlese, weil ich mir aber auch immer denke, also einerseits glaube ich, ja, ist dieser Kontrollmechanismus, dass einfach viele Leute drauf gucken und dann schon checken, wenn da irgendwie jemand Scheiße schreibt. Ich glaube, grundsätzlich funktioniert es schon. Aber ich denke mir halt auch immer halt genau das Umgekehrte. Naja, jeder Hans und Franz kann da halt jeden Scheiß reinschreiben. Also bin ich immer auch so ein bisschen misstrauisch, bei, wenn ich da irgendwas lese.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich, wenn ich sowas irgendwas finde, dann google ich meistens, ob das auch stimmt.
Ja, genau. Also naja, der Witz ist ja, deswegen wollten ja auch so viele Unternehmen da rein. Dadurch, dass Wikipedia halt bei Google so hoch rankt, ist ja häufig, wenn du irgendeinen Suchbegriff eingibst, ist ja der zweite oder dritte Treffer, ist halt die Wikipedia-Seite.
Ja.
Ich benutze es halt, wenn ich wirklich so ganz faktische Sachen nachgucken will, wo man jetzt wirklich nicht großartig zwei Meinungen drüber haben kann, so wie viel Einwohner hat ein bestimmtes Land oder irgendwie so, weißt du, dafür kann man das irgendwie, finde ich, ganz gut nutzen, aber ja, alles andere.
Naja. Am 2. Januar 1999 schrieb die Bundeswehr Geschichte. Erstmals durften Frauen an der Waffe ausgebildet werden. Aber am 2. Januar 1999, also wahrscheinlich 2001, hat er. Am 2. Januar 2001 schrieb die Bundeswehr Geschichte. Erstmals durften Frauen an der Waffe ausgebildet werden. Ein Meilenstein für Gleichberechtigung in den Streitkräften. Zuvor waren Frauen zwar im Sanitätsdienst oder Musikkorps aktiv, aber der Dienst an der Waffe blieb tabu. Die Entscheidung basierte auf einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das ein pauschales Verbot als diskriminierend einstufte. Der Staat war medienwirksam. Kameras begleiteten die ersten Rekrutinnen, die mit Stahlhelm und G3-Gewehr in die Grundausbildung ging. Viele sahen darin den Beginn einer überfälligen Modernisierung, aber wie wir inzwischen alle wissen, hat sich die Bundeswehr nicht umfangreich genug modernisiert. Warst du beim Bund, ja, ne? Nee, du hast bestimmt verweigert.
Nee, ich habe verweigert. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe, also das größte Problem, was ich mit der Bundeswehr gehabt hätte, wäre das Wissen gewesen, dass da irgend so ein Dude mir die ganze Zeit sagen kann, was ich zu tun und zu lassen habe, der, ja, also, nee, da hatte ich keinen Bock drauf.
Ich hatte auch keinen Bock, aber ich habe gedacht, ich lasse mich ausmustern. Das ist viel smarter, als zu verweigern. Und dann habe ich halt recherchiert, was man machen kann. Und das Gute war, das Schlechte ist, ich war auf einmal taub. Dadurch war ich sowieso schon höchstens T3, weil es halt doof, wenn du nicht hörst, was jemand dem rechts neben dir sagt. Ist halt doof. So, jetzt schieß mal die Rakete da und dahin und du hörst es nicht und schießt sie irgendwo anders hin. Das ist halt doof. Aber was ich wusste ist, dass es keine Möglichkeit gibt, Farbenblindheit nachzuweisen. Beziehungsweise nicht nachzuweisen oder nachzuweisen, dass du nicht farbenblind bist. Und was ich wusste ist, dass wenn du farbenblind bist, dann kannst du halt keinen Dienst an der Waffe machen, weil du halt nicht erkennst, wer sind die Guten und wer sind die Schlechten. und es gibt halt nur, das ist das Geile, es gibt nur einen Test oder damals gab es halt nur einen Test, wie sie rausgekriegt haben, ob du farbenblind bist oder nicht. Und das war so ein Buch, wo Zahlen in so wirren Farbkreisen drin versteckt waren. So, und ich habe halt nicht eine Zahl rausgekriegt. Habe mich aber auch nicht so sonderlich angestrengt. Und dann haben sie gesagt, dass es sie ihnen echt leid tut. Aber ich habe T5, sie könnten mir maximal T4 geben. Und da war ich ganz traurig. Und das Geilste war, alle, die keinen Bock auf die Bundeswehr hatten, sind mit so einem riesen Aktenordner dahin gekommen und die haben sie so auseinandergenommen und ich habe gesagt so, ja, ich will zum Bund, ich finde das richtig geil, ich habe richtig Bock, let's go, wo ist die Waffe, ich will jetzt direkt loslegen. Und dann war ich ganz traurig, dass sie gesagt haben, so, es wird echt schwierig mit dir. Ja, und dann musste ich nicht zum Bund, das fand ich gut.
Das ist nicht schlecht, aber dann musstest du auch keinen Zivildienst machen.
Nee, das war nämlich das, worauf ich keinen Bock hatte. Also nicht, weil mich das mit dem Zivildienst genervt hat oder so, sondern ich wollte keine Zeit verschwenden. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war sehr egoistisch, weil ich hätte ruhig mal was tun können für meine Umwelt und so. Aber aus damaliger Sicht habe ich gedacht, okay, ich habe keinen Bock, jetzt noch ein Jahr zu warten, bis ich Kohle verdienen kann. Indem ich irgendein Jahr, soziales Jahr oder sowas mache und habe dann gesagt, okay, ich gehe auf alles. Weil meine zweite Taktik war, dass sie mich rausschmeißen.
Hm.
Hätten sie mich jetzt genommen, hätte ich irgendwas geklaut oder hätten sie mich rausgeschmissen? Hätte ich einen Panzer geklaut.
Ja, ich weiß gar nicht, also ich habe normal verweigert, dann muss ich natürlich trotzdem zur Musterung. Keine Ahnung, was ich bekommen habe, wahrscheinlich auch T3 oder sowas, weil ich ja ziemlich kurzsichtig bin und ich denke mal allein deswegen
Scharfschütze so, war nicht drin.
Nee. Was mir aber eingefallen ist, also einen geilen Job hätte es ja für dich gegeben und zwar gibt es auch immer, wenn die so große, diese Kanonen, diese Haubitzen haben,
ja.
Dann gibt es auch immer den einen, der da die sind immer so zwei Typen, der eine steckt immer hinten diese Rakete rein und dann gibt es den anderen, der macht die Klappe zu und dann dreht er sich immer so weg. Und hält sich ein Ohr zu, weißt du, und weil es dann knallt. Und das hättest du doch machen können.
Ja, stimmt.
Und du hättest die nicht mal. Du hättest
ich nicht hätte mir nur ein Ohr zuhalten müssen.
Ja.
Wäre richtig gut gewesen.
Da ist keiner drauf gekommen.
Ja.
Nee, aber ich habe, also für mich war klar, ich hab einfach keinen Bock auf dieses Autoritäre, so ich lasse mich da rumkommandieren von irgendeinem so Spacko irgendwie, den ich, also weißt du, so, den ich halt auch nicht respektiere und so. Und mir kam aber der Zivildienst ehrlich gesagt gar nicht so ungelegen. Also ich war da eh so ein bisschen lost und wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Dann habe ich halt erstmal irgendwie, ich überlege gerade, war das damals ein Jahr oder waren das noch 18 Monate?
Also bei mir waren es 18 Monate.
Ich glaube auch, es waren 18 Monate Zivildienst gemacht. Da hat man halt Kohle verdient. Ich hatte einen okayen Job. So, ich habe Hausnotruf gemacht. Das heißt, das war immer so ein bisschen im Wechselbetrieb, aber tagsüber bin ich dann teilweise zu so alten Omas hingefahren und habe denen da so diese Geräte installiert. Ne, war ich halt so der Dude, der da vorbeigekommen ist. Dann hatten die immer so einen Knopf um den Hals, da konnten die halt draufdrücken, wenn die irgendwie hinfallen oder was weiß ich. Was scheiße war, alle paar Tage hattest du dann eben auch so einen Nachtdienst oder Bereitschaftsdienst und musstest dann auch tatsächlich da hinfahren, wenn irgendwie Alarm war. Das war natürlich kacke, aber ja. Also ich fand das eigentlich ganz cool. Ich hatte da irgendwie eine coole Truppe. Ich habe das am ASB gemacht. Ich fand die Zeit eigentlich ganz lustig.
Ja. Ich habe gedacht, das ist nicht gut. Aber ja, jeder so, wie er möchte. Ne?
Ja.
So. Am 21. April 2001 reagierte der Gesetzgeber auf eine Serie teils tödlicher Hundeangriffe. Die Einfuhr bestimmter Hunderassen, darunter Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bull Terrier, wurde unter Strafandrohung verboten. Das sogenannte Kampfhundegesetz war eine direkte Reaktion auf dramatische Vorfälle, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten und Angst schürten. Besonders heftig diskutiert wurde der Fall eines 6-jährigen Jungen in Hamburg, der von 2 Hunden tödlich verletzt wurde. Die neue Regelung spaltete die Öffentlichkeit. Während die einen mehr Sicherheit forderten, kritisierten Tierschutzverbände die Maßnahmen als pauschale Stigmatisierung ganzer Rassen. Ah, fühle ich. Ich finde halt, oder? Was ich halt richtig gut fand, was aber natürlich total, also 2 Sachen nerven mich daran. Das eine ist die Stigmatisierung. 3 Sachen nerven mich. Die Stigmatisierung finde ich halt richtig dumm. Das zweite, der Hund wird nicht so geboren, sondern der wird so gemacht, nämlich von demjenigen, der ihn erzieht, ausbildet, wie man das auch immer nennen will. Und das dritte ist, dass es schon wieder so ultra inkonsequent war, weil wenn quasi wenn du zum Beispiel einen Mischling hast, Labrador, Staffordshire Terrier, die sich sehr ähnlich aussehen, da ist es dazu gekommen, dass halt 80% der in Anführungsstrichen Kampfhunde waren Mischlinge. Und dann stand im Pass Labrador-Mischling. So, und dann war das auch egal, was da dann, also, und diese, also mich, ich hasse diese Inkonsequenz. Und mich nervt diese Liste auch. Aber ich verstehe, dass was gemacht wird, aber ich wäre tatsächlich, wäre ich für einen Hundeführerschein.
Ja, ja, definitiv.
Aber ich wäre auch für einen Kinderführerschein.
Ja, weiß ich nicht, ja.
Doch, ich finde schon, dass du, also ich finde schon, dass man, also ich finde, es, man könnte zumindest darüber nachdenken, dass man sowas macht wie einen Führerschein für Kinder. Also ob du in der Lage bist, ein Kind in die Welt zu setzen, ja, bist du, biologisch gesehen, aber ob du ein Umfeld bieten kannst, das dem Kind gut geht, ob du also gewisse ja, also gewisse Dinge einfach, ob du das kannst, finde ich, oder ist das zu radikal?
Ich glaube, es ist insofern ein bisschen radikal, als dass man, also wenn du jetzt anfängst, im Detail über die Kriterien zu, weil du musst ja dann bestimmte Kriterien festlegen, ne?
Ja, so, das stimmt. Aber ich finde, also ich finde so wie es, oder ich würde, ich glaube, nein, was finde ich? Also ich finde manchmal, wenn du so, keine Ahnung, mir fällt das meistens sehr stark auf, wenn irgendwelche Leute in negativen Schlagzeilen sind. So. Und dann guckt man sich die Historie an und dann wundert mich das nicht.
Ja, die Frage ist aber, ist das nicht eher der Ansatzpunkt zu sagen, es müsste, also weil es gibt ja Stellen oder wie soll man sagen, es gibt ja Momente, wo Kinder halt auch außerhalb der Familie auftauchen, also Schule.
Ja.
Beispielsweise. So, und ich sag mal so, Kinder, die irgendwann, weiß ich nicht, richtig Scheiße bauen oder die, ne, so, weiß ich nicht, wie das, oder verhaltensauffällig sind, wie, was auch immer jetzt. Das ist ja genau wie bei dem Hund, die werden ja nicht so geboren, sondern die sind, das ist das Ergebnis ihrer Umwelt, ihrer Erziehung, ihrer was weiß ich so. Und es gibt immer bestimmte Anzeichen,
ja,
die du halt aber natürlich auch sehen musst oder die jemand, also die A, jemand sehen muss und auf die B dann auch jemand reagieren muss. So. Und das ist halt auch etwas, was gar nicht passiert, glaube ich. Ne, dass genau, halt Kinder in der Schule zum Beispiel andere Kinder tyrannisieren über Wochen, über Monate, über Jahre und einfach alle hilflos zugucken, bis dann, weiß ich nicht, ja, das Kind irgendwen verprügelt und oder Schlimmeres, keine Ahnung. Und ja, ich kann es beim Hund eher nachvollziehen zu sagen, ey, da brauchst du auch als Mensch irgendwie so eine Art Eignungstest, ne? Oder ein, von mir aus nenne es Hundeführerschein oder wie auch immer. Bei Kindern, ja, weiß ich nicht, ist halt, ja, muss man sehr stark gucken, an was für Kriterien du das letzte
Mal. Ja, also ich will, also es muss nur irgendwas geben, finde ich. Also es sollte vielleicht irgendwas geben, wo zumindest geguckt, ich glaube, man kann viele Dinge verhindern, nicht alle, aber viele Dinge, glaube ich, kann man verhindern, damit es nicht so krass wird.
Ja, ich empfehle sehr, weil es wirklich krass ist, also es ist auch ein bisschen, ich würde sagen, also kleine Triggerwarnung ist nicht unbedingt was für schwache Nerven. Es gibt diesen Podcast von diesem einen, Mann, ja, jetzt komme ich nicht auf den Namen, von diesem einen Gerichtsmediziner. Der ist mittlerweile in Berlin an der Charité und war aber damals hier in Hamburg Gerichtsmediziner am UKE. Und der hat damals diesen Jungen obduziert, der, um den es da jetzt auch gerade ging, der halt von diesen beiden Pitbulls, ja, das war, glaube ich, irgendwo in Harburg oder in Wilhelmsburg auf dem Spielplatz totgebissen wurde. Und sich das anzuhören, wie der das beschreibt, wie dieser Junge aussah und so und was die halt auch noch gemacht haben. Also der war ja nicht, der lebte noch, als der Notarzt da eingetroffen ist und so. Das ist schon wirklich hart. Und da wird auch so ein bisschen beschrieben, was dann mit den Hundehaltern passiert ist und so weiter. Es ist wirklich eine krasse Geschichte. Ja, fällt mir dabei jetzt nur gerade ein. Ich komme nicht auf den Namen, aber wenn man das googelt, wenn man das irgendwie sucht, dann findet man das.
Ah, ich weiß das auch nicht. Marc Bennecke? Nee. Heißt er nicht irgendwie so? Marc Christian Egal. So, letzter Punkt. Jetzt geht's ab. 2001 in Videogames. Gleich drei große Konsolen bzw. zwei große und eine kleine feierten ihren Release. Nintendo brachte mit dem GameCube seine erste diskbasierte Heimkonsole auf den Markt. Klein, würfelförmig und lila. Obwohl er gegen die PlayStation 2 schwer zu kämpfen hatte, wurde der GameCube durch Titel wie Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime und The Legend of Zelda The Wind Waker zur Kultkonsole. Ebenfalls von Nintendo, der Game Boy Advance, ein neuer Handheld mit 32-Bit-Power, der Klassiker wie Pokémon Advance Wars und Mario Kart Mobile machte. Der große Newcomer kam jedoch aus Redmond. Mit der Veröffentlichung der Xbox stieg Microsoft erstmals in den Konsolenmarkt ein, samt eingebauter Festplatte und Online-Diensten. Halo Combat Evolved machte die Xbox auf Anhieb zum Erfolg und legte den Grundstein für eine der wichtigsten Shootereien überhaupt. Außerdem released, oh Gott, Ace Attorney, kenne ich nicht. Animal Crossing, kenne ich. Burnout, geilstes Rennspiel überhaupt. Gothic, nie gespielt. Black and White, fand ich geil, viel zu überschätzt. Devil May Cry, weiß ich gar nicht. Ghost Recon, Halo, Jack und Dexter, Max Payne, Pikmin, Pro Evolution Soccer, Red Faction, Serious Sam und Tropico. Kommerziell erfolgreichstes Spiel war mal wieder Pokémon Golden und Silberne Edition. Das kommt dabei raus, wenn man ein Spiel 1999 in Japan und 2000 in Amerika und 2001 in Europa veröffentlicht. Ja, also was mir damit da in Erinnerung bleibt, ist Red Faction. Das war nämlich richtig krass. Das war das erste Spiel, der erste Shooter, in dem man Wände kaputt schießen konnte. Das war ein Ego-Shooter und du konntest halt Wände kaputt schießen. Das war mindblowing. Mhm. Weil es auf einmal nicht nur diese geskripteten Maps gibt, wie du sie aus normalen anderen Dings kanntest. Das war krass. Halo fand ich richtig scheiße.
Ja.
Ja. Also hey, Burnout ist mein, auch von denen, die hier stehen, ist Burnout mein Lieblingsspiel.
Ja, bei mir ist es wie immer, ich habe im Grunde genommen gar nichts davon gespielt. Halo habe ich auch nie, also bin ich nie eingestiegen und habe ich nie verstanden.
Ghost Recon hast du bestimmt gespielt.
Nee, auch nicht.
Okay. Aber kennst du Burnout vorhin noch?
Ja, ich kenne das. Ich
habe meine Begeisterung für Burnout gar nicht.
Ja, aber ich habe das auch nur, also ich habe das nie wirklich gespielt. Ich habe das später mal, da gab es doch immer diese, weißt du, für die PlayStation diese Platinum Edition
Von
so 5 Jahre alten Spielen. Da habe ich das mir mal irgendwann gekauft, aber ja.
Das war geil, weil ich fand das so krass mit den Unfällen, die man da machen musste. Das war richtig cool.
Ja. Nee, aber weil wir es vorhin hatten mit Microsoft erfolgreiche und nicht erfolgreiche Produkte, man muss ja schon sagen, also ich meine, was die Verkaufszahlen angeht, kacken sie immer ab gegen die PlayStation, glaube ich.
Ja, wobei eigentlich muss man immer sagen, die letzten 2 Jahre vor Konsolenwechsel ändert sich das. Also ja. Die letzten 2 Jahre vor Konsolenwechsel fängt Sony an, keine krassen Spiele mehr rauszubringen. Und dann nutzt Microsoft die Chance und dann geht auf einmal der Absatz der Xbox nach oben.
Ja, und man muss sagen, also die Xbox ist einfach schon ein geiles Produkt und ist über die Jahre auch immer besser geworden, würde ich sagen. Und sie haben auch teilweise wirklich geile, aber auch, also dummerweise dann nie, es ist nie so zum Durchbruch gekommen, aber sowas wie zum Beispiel Microsoft Kinect mit der Xbox zusammen war schon einfach ein mega geiles, also technologisch gesehen sozusagen einfach ein geiles Konzept.
Stimmt. War cool, war geil, haben sie dann eingestampft.
Hat leider niemand geile Spiele für produziert. Und dann ist genau wie bei VR, habe ich auch schon vor 10 Jahren gesagt, VR-Spiele, wenn du nicht, weiß ich nicht, 5 der Main-Publisher hast, die alle einen AAA-Titel dafür produzieren, dann ist niemand bereit, sich diese zusätzliche Hardware zu kaufen. Und dann hast du immer dieses Henne-Ei-Problem, dass du zwar in der Theorie eine geile Idee hast mit VR-Spielen, aber es gibt keine geilen Games dazu. Und dann ist es so, dann läuft es sich irgendwann tot.
Ja.
Ja. Ansonsten bei den anderen Games, weiß ich nicht, Pro Evolution Soccer habe ich auch nie...
War ja richtig scheiße.
Ich habe immer nur FIFA gespielt. War viel zu langsam.
Pikmin habe ich auch nie gespielt. Gothic habe ich auch nicht. Black and White fand ich krass, weil Black and White war von Peter Molyneux und das sollte das neue Populous werden und war dann richtig Arsch. Tropico fand ich lustig. Auf der Südseeinsel die eine Diktatur aufbauen, fand ich gut.
Ja. Ja, da gibt es auch diverse Teile von mittlerweile und auch,
ja, ich glaube, fünf oder sechs, ja. Ja, crazy, das war 2001.
Ja.
Ja, der Tag, an dem wir Kontakt aufnahmen in dem Jahr. Dann nehmen wir diese Woche noch 2002 auf und dann geht's bald wieder los in gewohnter, tagesaktueller Berichterstattung von den Jahren aus der Vergangenheit.
Sehr gut. Dann freuen wir uns.
Krass. Dann noch einen schönen Ostermontag. Für euch ist es jetzt sozusagen eine Woche nach Montag der Dienstag. Nee, der Mittwoch ist jetzt. Krass.
Und schon wieder die Aussicht auf ein langes Wochenende.
Stimmt, weil 1. Mai auch wieder schön Brückentag für alle.
Genau.
Krass. Gut, dann würde ich sagen, auf Wiederhören.
Bis dann.
Tschüss.